Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu AEV Hansens Talking Hockey. Unser heutiger Gast, Tino Boos, ehemaliger Eishockey-Profispieler, unter anderem bei der DEG, Kassel Huskies, den Kölner Haien und den Hannover Scorpions. Hallo Tino, schön, dass du dir Zeit nimmst heute für uns.
Immer gerne, hallo zusammen, servus. Servus.
Ja, wir haben ja schon einen der Hannoveraner bei uns im Talk gehabt, Niki Mond. Müssen wir natürlich als Augsburger gleich sagen, ist für uns ein hartes Pflaster. 2010 deutscher Meister gegen die Augsburger Panther. Mit dir haben wir natürlich den Hochkaräter jetzt dieses Spiels, der das legendäre Empty Net Bulli-Tor im Stadion geschossen hat. Also das ist für uns natürlich schon harter Tobak heute Abend. Aber trotzdem...
Wenn ich auch so leicht dreckiges Lachen, gell?
Ja, gell, ich kann ja nicht verkneifen.
Ja, klar, logisch. Ich meine, das war absolutes Highlight meiner Karriere. Die ganze Saison hin bis eben zum Finale mit dem Abschluss eben noch. Aber ich muss auch sagen, das Spiel bei euch, ja, ich glaube, es war irgendwie Sonntagnachmittags, die Sonne schien rein im altehrwürdigen Palast, will ich mal sagen, bei euch. Und 2 Stunden vorher, Sweet Caroline, durch und durch. Also da kriege ich hier Gänsehaut bis heute. Also das war schon, ich glaube, auch in Augsburg und Umgebung.
Im offenen Kurt-Frenzel-Stadion, bei gefühlten 80.000 Leuten. Also ungefähr 7 oder 8 im Stadion und die restlichen 10.000 waren auf irgendwelchen Bäumen außenrum. Ja. Das war schon legendär, das ist richtig. Es war für uns natürlich ein bitteres Ende, nachdem wir ja eigentlich die schweren Gegner, also außer euch, ja schon aus dem Weg geräumt hatten mit Köln und so weiter, mit Berlin.
Berlin.
Ja. Wir haben damals Don Jackson entlassen in Berlin, muss man mal so sehen.
Wegen euch.
Er hat nach der Saison auf jeden Fall dann in Berlin aufgehört. Und ich denke, das war schon mit ein Grund, weil Berlin war ja da der, ich glaube, davor ein paar Mal Meister. Du warst, glaube ich, 3-mal deutscher Meister, oder? Insgesamt.
Also in Düsseldorf habe ich ein paar Vorrundenspiele, da war ich, glaube ich, 16 Jahre alt oder 17. Heute schreibe ich es mir natürlich gerne aufs Revers, aber so richtig viel dafür konnte ich nicht. Und dann mit Köln 2002 und mit Hannover 2010. Mit Kassel allerdings auch Vizemeister, glaube ich, vergleichbar mit Augsburg damals, grandiose Saison gespielt und dann in den Finale gegen Mannheim relativ chancenlos. Aber trotzdem war es, glaube ich, ein toller Erfolg. Und mit Düsseldorf eben dann zwar auch nochmal Vizemeister. Aber ja, man muss
2004 mal auch deutscher Pokalsieger. Werden. 2004 auch deutscher Pokalsieger. Und ja, insgesamt 911 DEL-Spiele. Ist ja auch eine ganze Nummer.
Ich dachte, Strafminuten.
Nee, Strafminuten sind mehr, glaube ich.
Ja. 1122. Immer noch Rang 9 in der DEL.
Als Center?
Das stimmt, glaube ich, nicht. Da muss man es falsch sagen.
Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen, wenn ich dich wäre. Ja. 6-mal WM-Teilnahme, 1-mal Olympiateilnahme. Und insgesamt über 100 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft von 99 bis 2006 in der Nationalmannschaft, also auch eine ganz schön lange Zeit. Wenn du dich jetzt so dran zurückerinnerst, außer jetzt die Meisterschaft in Augsburg, was sind so die Highlights, die da so in den Sinn kommen, wenn du jetzt an deine Karriere denkst?
Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Das waren natürlich, klar, neben den Meisterschaften dann aber auch die Olympiateilnahme. Du hast es erwähnt, ich habe relativ lange Nationalmannschaft gespielt, über die Jahre hinweg.
Welche Olympischen Spiele waren das?
Die waren in Turin 2006. Und ja, davor, die 4 Jahre vorher bin ich ausgefallen wegen einer Verletzung. Und davor war ich nicht im Kader. Und auf einmal bist du 32 oder sowas in der Richtung und hast keine Chance eigentlich mehr. Du hast nur noch eine Chance, zu Olympia zu kommen. Und das hat dann Gott sei Dank noch funktioniert, weil ich, glaube ich, auch alles reingehauen habe, was ich hatte in der Vorbereitung. Uwe Krupp war, glaube ich, nicht so begeistert am Anfang von mir. Am Ende haben wir dann doch erste Reihe gespielt sogar, weil wir recht erfolgreich waren. Martin Netz, Eddie Lewandowski und ich. Und von daher ist das auch wirklich eine prägende Erinnerung und das, glaube ich, was jeden Sportler unbedingt mal erreichen will, da teilzunehmen. Klar, die Vizemeisterschaft in Kassel war wie eine Meisterschaft. Wir waren absolute Außenseiter und sind da bis ins Finale gekommen. Aber ich glaube auch, dass es in meinem Leben ganz schön gut gelaufen ist. In allen Stationen, bei denen ich war, habe ich einen Teil meiner Familie mitgenommen oder kreiert. Und das ist das, was jetzt eigentlich so im Nachhinein dann eben doch auch hängen bleibt, ja.
Die meisten, mit denen wir jetzt gerade sprechen im Vorfeld dieser Hall of Fame Gala in Krefeld, sind ja Nationalspieler. Und jeder, der WM und Olympia mitgemacht hat, sagt, Olympia ist immer eigentlich nochmal so on top des Highlight. Also ist es so ganz anders als eine Eishockey-Weltmeisterschaft? Klar, es ist jedes Jahr, das andere ist nur 4 Jahre, da kann man vielleicht nicht so oft teilnehmen. Aber was ist das, dieser olympische Geist, diese ganzen Mannschaften, die da sind, andere Disziplinen und so weiter wahrscheinlich?
Ich glaube halt, Olympia ist auch ein Prestige. Ich glaube, da schicken auch viele Nationen vielleicht mehr Qualitäten wie zur WM, die jedes Jahr ist. Können die mir vorstellen. Keine Ahnung.
Richtig, damals zu der Zeit war eben auch noch, dass die NHL pausiert hat. Und es waren einfach die besten Spieler der Welt da. Andersrum ist es natürlich so für Deutschland damals gewesen, du hast den Erfolg schon gehabt, dass du dich qualifiziert hast für die Olympischen Spiele. Du kannst nicht absteigen. Du hast nur die Möglichkeit, alle 4 Jahre daran teilzunehmen. Damit war das für viele Neuland, genauso wie für mich. Also das erste Mal ist wahrscheinlich meistens das Schönste. Ja, und von daher, oder was Besonderes, logisch, ist es immer. Und deswegen ist es, dass man da hinfährt und dann eben nach den ersten paar Tagen so mit den anderen Sportlern auch in Kontakt kommt, andere Sportarten anschauen kann. Und das gibt es ja bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft eigentlich nicht. Da ist dann Eishockey, Eishockey, Eishockey. Du spielst damals eben auch meistens gegen den Abstieg noch. Ja, das war immer so ein Schwert, was über dir schwebte.
Da waren ja auch nur 8 Mannschaften, oder, damals?
Bitte?
Bei der WM waren, glaube ich, 8 Mannschaften. Das war ja nicht so wie heute, wo es aufgestockt wurde, oder?
Ja, es waren dann schon 10, meine ich. Okay. Und es wurde dann immer mehr. Aber nichtsdestotrotz hast du halt gekämpft gegen Österreich und solche Nationen eben mit dem Abstieg. Gott sei Dank sind wir jetzt einen kleinen Schritt vor, würde ich sagen, momentan. Und können ein bisschen andere Ziele setzen. Aber von daher, glaube ich, erklärt das ganz gut, warum die Olympischen Spiele schon was ganz Besonderes sind.
Ein Teil deiner Karriere war danach, nachdem du vom Eishockey zurückgetreten bist als Spieler, ja auch Leiter des Disziplinarausschusses der DEL und der DEL2. Das hast du 4 Jahre gemacht, von 2015 bis 2019. Was kann man sich da jetzt als Laie darunter vorstellen? Ist es derjenige oder der Ausschuss, der dann entscheidet, 2 Spiele Sperre, 4 Spiele Sperre? Nach Video-Review von bestimmten Fouls, die vielleicht im Spiel nur mit 2 Minuten geahndet worden sind, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
Genau so ist es im Endeffekt. Ich als Vorsitzender musste die Entscheidung vertreten und verkaufen und das im Rahmen halten in dem Fall. Wir haben aber links immer noch einen Beisitzer damals dabei gehabt. Heute ist das System ein bisschen anders. Heute entscheiden alle 6, 3 ehemalige Schiedsrichter, 3 ehemalige Spieler. Ich hatte damals immer einen Spieler, einen Schiedsrichter und wir haben das ausdiskutiert, die verschiedenen Blickwinkel beleuchtet und dann eine Entscheidung getroffen, die ich dann formulieren und eben auch verkaufen musste.
Ja. Wir haben uns ja informiert. Da gibt es ja zum Beispiel Spieler, die haben blauen Finger, ganz Verletzung am Finger, dicker blauer Finger und die machen dann so und die waren dann zum Beispiel gesperrt von euch, weil sie halt das abwinken oder so interpretiert wird. Da ist unsere Beschwerde zu Ohren gekommen, nämlich.
Also jetzt vermischst du 2 Sachen. Jetzt vermischst du zwei Sachen natürlich. Das eine ist eben, was in unserer Sportart verpönt ist und was unsere Sportart auch eigentlich ausmacht, dass wir das eben nicht haben, dass man sich hinschmeißt, dass man theatralisch, dass man, also divet sowieso nicht, aber dass man vielleicht auch mal eine Strafzeit provoziert und mehr verkauft, als es eigentlich ist. Und darauf wolltest du, glaube ich, ihn ansprechen. Dass dann mal auch mal da vielleicht einer runterkommt, der, wie soll ich sagen, nicht hundertprozentig zu Recht, ja, verwarnt wird. Ja, das kann natürlich vorkommen. Aber nichtsdestotrotz muss auch keiner wegen einem blauen Fingernagel so machen und eine Theatralik an den Tag.
Hilft.
Aber jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Das andere war natürlich viel intensiver, ja, da eine Entscheidung zu treffen und auch eben aus der Eishockey-Perspektive diese Emotionalität, die einfach Fans haben, wenn einer von ihrer Spieler verletzt wird, dann war das in der Regel meistens das schlimmste Foul auf der Welt. Und das habe ich eigentlich unterschätzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es zeigt wirklich extrem, wie man unterschiedliche Blickwinkel darauf haben kann. Und am Ende ist es am einfachsten, eine Meinung zu haben, aber selber eine Entscheidung zu treffen. Das war wirklich eine prägende Zeit in meinem Leben. Nicht die schönste, aber es war echt prägend, um zu sagen, pass auf, ich muss jetzt die Entscheidung treffen, so oder so. Ja? Mhm. Und nicht nur einfach irgendwas dahin quatschen und irgendwie rumpoltern, sondern dann eben zu entscheiden, ist immer ganz anders.
Hilft es, wenn man als Spieler da selber kein Kind, ich sage jetzt mal, kein Kind von Traurigkeit war? Ob die 1000 Strafminuten stimmen, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich ein Bug in Wikipedia. Da.
Ja, bestimmt.
Ja, also natürlich, dass, wenn du ein Spieler warst wie ich, der seinen Körper nicht schonen durfte und auch hart spielen musste, vom Trainer her natürlich, ist es natürlich schon so, dass du auch oft eben, und das darf man heutzutage kaum sagen, ja, dass Spieler sich eben selber schützen müssen. Und das ist einfach immer noch der Fall. Wenn Spieler schlafen und nach unten gucken oder nach hinten gucken und der Check von vorne kassieren, dann sieht es oft schlimm aus. Dann wird auch manchmal der Kopf getroffen. Aber nichtsdestotrotz trainiere ich eine Mannschaft, und ich versuche die Jungs am besten zu schützen, indem sie sich selber schützen auf dem Eis. Wenn sie die Scheibe haben, müssen sie wissen, dass sie gecheckt werden können. Ja, ihr vertretet die Hensens, ja, das ist nochmal eine ganz andere Qualität, ja, aber nichtsdestotrotz ist ja bei uns heute schon relativ wenig, aber es ist so unheimlich schnell geworden und so athletisch, dass einfach Kollisionen und Aktionen und Situationen entstehen, die für viele ein Foul sind, aber eben für welche, die Eishockey gespielt haben, wissen, dass es in dem Fall gar nicht anders ging, ja, dass er gar nicht ausweichen konnte, dass er sich selber schützen musste in der Situation und. Und das ist relativ schwierig gewesen, das dem allgemeinen Fan oder Fan einer Mannschaft dann zu erklären, was vielleicht auch gar nicht möglich war.
Aber ich glaube, das ist ja auch genau das, was man den Fans vielleicht auch mal nahe bringen muss, weil es geht ja uns auch nicht anders. Ich meine, wir sitzen im Stadion in der ersten Reihe, sind immer gut dabei, mal ab und zu korrigierend gegenüber den Schiedsrichtern einzuwirken. Aber
Beratend letztendlich korrigierend.
Ja, sonst machen wir ja nichts. Auf jeden Fall ist es so, dass man oft dann in der Wiederholung, wenn man sich jetzt die Situation nochmal im Fernsehen oder in der Zeitlupe oder auch im Netz nochmal anschaut, sagt man, Mensch, da habe ich eigentlich überreagiert. Also das, was der Schiedsrichter gemacht hat oder das, was die Spieler so gesehen haben, war eigentlich genau so, wie es eingeordnet worden ist. Und du als Fan, natürlich hast die Fanbrille auf, ist es ja auch klar. Du willst ja, dass dein Team gewinnt irgendwo am Schluss. Bist in der Situation so drin, dass du eigentlich gar nicht anders reagieren kannst irgendwie, als dagegen zu sein zum Beispiel, ja?
Ist ja auch absolut legitim und sei euch ja auch gegönnt. Und deswegen kauft ihr auch eine Eintrittskarte und Merchandise von eurem Verein und unterstützt ihn aufs Blut. Das ist völlig, völlig in Ordnung und soll ja auch so sein. Und Emotionen gehören dazu. Wir müssen halt nur schauen, dass wir die paar Schiedsrichter, die wir haben, ja, oder den Beruf des Schiedsrichters trotzdem noch irgendwo schützen. Und ich glaube, ihr seid dann auch Sportleute genug, um nach dem Spiel zu sagen, pass auf, das habe ich vielleicht ein bisschen anders gesehen und das anders gesehen. Aber so ist es halt, ihr macht euren Job so gut ihr könnt. Und
genau das meine ich. Also ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man dann auch mal am Schluss, und so kriegen wir das ja auch mit, das ist ja auch das Schöne am Eishockey. Am Schluss kann man dann ja auch mit den gegnerischen Fans, wir laufen auf dem Heimweg ja immer auch vorbei, nur bei den gegnerischen Fans oben am Stadion, wenn wir jetzt im Konferenzstadion sind, da hält man dann nur einen Plausch und sagt man, Mensch, so, das Spiel war doch gut und Gratulation zum Sieg irgendwie ist halt so, ja. Und das ist ja auch, glaube ich, das Schöne am Eishockey irgendwo auch, an der Community.
Wie findest du diese Regel oder diese Lösung in der NHL? Ich glaube, NHL macht es so, dass wenn du jetzt einen anderen Spieler verletzt, dass sich dann deine Strafe dran bemisst bei der schweren Verletzung des auch an der Verletzung des Gegners.
Nein, also die Herangehensweise ist ein bisschen anders. Das ist natürlich so, dass es erstmal ein sperrwürdiges Foul sein muss.
Ja, sicher. Das,
also die Verletzung an sich hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, wenn du ein sperrwürdiges Foul nach deren Standards hast, ja, und der Spieler sich dabei noch verletzt hat, ist das natürlich nicht zu deinen Gunsten, sondern das ist dein Risiko, was du trägst, wenn du so ein Foul durchführst. Und im Grunde genommen ist es hier, glaube ich, in keiner Liga irgendwie anders, ja, dass du für deine Aktion dann am Ende auch verantwortlich bist.
Ja. Ja, aber NHL macht es doch so, oder? Der ist doch dann so lange gespannt, bis der andere wieder spielen kann, oder?
Nein, das funktioniert nicht, weil es wird immer oft gefordert, der soll genauso lange, in den seltensten Fällen ist das ja Vorsatz, was passiert. Ja. Sondern es ist eine Aktion im Bruchteil einer Sekunde, wo der eine Entscheidung trifft im Kopf, die der dann nicht mehr revidieren kann, weil ihr sitzt in der ersten Reihe, ja? Ihr wisst, wie schnell das Spiel ist.
Ja.
Das ist ja wirklich noch was anderes, als wenn du im Oberrang sitzt oder im Mittelrang und denkst, er hatte ewig Zeit. Aber in der ersten Reihe finde ich immer, wenn man Neulinge hat, sollte man die mal irgendwie ans Eis führen oder in die erste Reihe und die sollten sich das mal angucken. Und dass man da dann mal irgendwo auch mal jemanden treffen kann oder auch der eben mal kurz nicht aufpasst, ist klar. Und dann passieren Verletzungen mit Fouls, ohne Fouls, mit leichten Fouls und deswegen funktioniert es nicht, einen zu sagen, wenn er einen verletzt, ich bin zigmal verletzt worden und es war sicherlich auch manchmal ein Foul dabei, aber das wäre nicht verhältnismäßig, um dann einen die gleiche Zeit, dann hätten wir keine Spieler mehr auf dem Eis.
Ja. Gab's zu deiner Zeit, wie war dein Verhältnis zu den Schiedsrichtern? Warst du jemand, der viel kommuniziert hat mit den Schiedsrichtern oder gab es Schiedsrichter, wo du gesagt hast, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder? Ich meine, keinen Namen brauchen wir jetzt nicht nennen. Aber
nein. Nein, also mit manchen besser, mit manchen schlechter. Ich glaube, dass die heutige Generation auch weiter ist, ja, im Großen und Ganzen kommunikativ anders ist. Auch auf dem Eis ist es so, wie du in den Wald hineinrufst, schallt es hinaus. Und bei manchen, die deinen Spruch, dann konntest du gar nicht sagen. Aber natürlich bist du bei gewissen Situationen extrem emotional. Und auch dann, auch vielleicht bis noch kurz nach dem Spiel, aber dann muss das auch da gut sein. Und wenn man sagt, pass auf, man unterhält sich ganz normal und diskutiert die Sachen aus, weil nun mal die Blickwinkel einfach unterschiedlich sind. Das ist so.
Jetzt mal nochmal auf deine Karriere zurückzublicken. Du hast jetzt doch in einigen Teams gespielt. Ist da so ein Goalie in Erinnerung, wo du sagst, verrückter Hund? Also außer, dass Goalies vielleicht immer ein bisschen verrückt sind, aber...
Ja, entweder todlangweilig oder verrückt. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts bei Goalies.
Ja, ich fand halt imponierend, war damals in Köln Thomas Greis, der als 18-Jähriger oder 19-Jähriger zu uns zur Mannschaft kam und beinahe hatte urbayerische Stampfer und eine Kraft. Und damals schon so, und wir haben ihn nur Harras genannt, den Hund Harras, weil er jede Scheibe haben wollte und der hinterher gehechtet ist. Und dass man das dann schon so gesehen hat, welche Karriere er dann im Nachhinein eben doch nehmen kann und dann auch eben genommen hat. Ja. Chris Rogels war für mich als Mensch einfach ein absolut feiner Kerl und ruhiger Torwart, der mannschaftsdienlich war. Und vielleicht sprecht ihr darauf an, dass in dem Meisterjahr in Hannover eben Travis Scott zu uns kam, ein Jahr ohne Training. Ja, und wir hatten vorher massenhafte Diskussionen, ob wir ihn überhaupt verpflichten sollen oder nicht, weil wir ja eh kein Geld hatten und verzichten mussten auf 20%. Lange Geschichte, oft erzählt. Nichtsdestotrotz kam er, die ersten zwei Wochen hat er, glaube ich, keine Scheibe gehalten, weil Rost vom Eisen noch nicht runter war, unten an den Schienen und das alles noch irgendwie noch zu trocken war. Und er uns dann aber auch einfach auch dann getragen hat und eben auch so verrückt war, dass er als einziger, den ich je gesehen habe, eben die Scheibe auch mit der Stockhand unten gespielt hat. Also er hat sich den Schläger umgedreht und hat mit der Stockhand unten gespielt. Seine Biegung war auch eigentlich zum Tor hingebogen auch, weil er eben so gespielt hat. Das hätte ihn, so sagt er, die NHL-Karriere gekostet. Für uns war es gut, dass er zu haben war und wir da zugegriffen haben, keine Frage.
Aber Thomas Greis nochmal da zurückzukommen, da hört man ja auch mal, der ist, glaube ich, auch sein Standpunkt und hat eine Meinung und ist, glaube ich, auch nicht sehr verbiegbar, oder?
So wie ich das jetzt so mitbekommen habe, damals hat er auch sein Ding gemacht, war aber sehr, sehr ruhig oder ist vielleicht auch ein ruhiger Typ. Man darf nicht vergessen, das sind auch dann noch, gut, er war nicht mehr ganz so jung, aber trotzdem noch relativ junge Kerle, die vielleicht auch mal einen Fehler machen und auch mal einen Fehler machen dürfen, die sich auf manchen Gebieten eben auch nicht so auskennen und das nicht so abschätzen können, was das daraus wird. Aber im Grunde genommen war er einfach, oder ist er, denke ich mal, ich habe ihn lange nicht mehr getroffen, aber immer noch ein guter Typ. Ja.
Was macht Tino Boos im jetzigen Leben?
Ich wollte ja dann, hatte bei der DEL gekündigt und bin dann aber doch geblieben und leite aktuell das Penny DEL Game Center. Das heißt, wir monitoren aus Gleichheitsgründen alle Spiele im Büro in Neuss. Mhm. Also jetzt auch aktuell sitzen dort drei Logger, die Spiele beobachten, die heute laufen und erstellen ein Logbuch und verteilen dann, und ich verteile die Informationen dann an alle Abteilungen, kontrolliere alle Tore, alle Assists im Nachgang für diverse Statistiken und bin in diversen Ausschüssen für die, ja im Grunde genommen auch Spielerentwicklung in der DL mitverantwortlich.
Erinnerst du dich zufällig an das Tor gegen Köln in der letzten Saison?
Das eine?
Wo die Torlinie plötzlich anders war, als sie eigentlich war. Oh
ja.
War.
Ja, natürlich.
Die hatte so einen Knick.
Wie ist denn da eure Sicht? Das ist immer hochinteressant, weil da gibt es bis heute eigentlich, also für uns, unser klarer Standpunkt ist, es ist weder das eine noch das andere eindeutig. Und drum, so haben wir es gelernt, gilt die On-Ice-Decision. Und die war damals Tor.
Nein, war kein Tor.
War kein
Tor. On-Ice-Decision war kein Tor. Vom McFarlane. Der war neben dem Tor gestanden, hat so gemacht. Und dann sind sie zum Videobeweis gegangen und haben für Tor entschieden.
Und das ist genau ein Fehler, der passiert ist. Ja, warum er das gemacht hat, in dem Moment weiß kein Mensch. Warum wir manche Sachen machen, weiß auch keiner. Oder ihr. Und hätte er das nicht gemacht, hätte es keine Diskussion gegeben, sage ich mal. Keine große. Klar, ich habe 1000 Bilder gekriegt von so und so und so und
in der Nähe.
Aber dafür die Technik, um Hunderttausende von Euro zu erhöhen, um dieses eine Tor ja, dann zu korrigieren, ich glaube, das ist auch nicht verhältnismäßig. Wir hatten leider in dem Jahr noch ein Problem, wo Murphy's Law gegriffen hatte. Wir werden aber, glaube ich, von der Liga jetzt auch in naher Zukunft die Videotechnik versuchen, noch zu optimieren, dass sowas eben in Zukunft noch seltener vorkommt. Aber
ich finde halt auch gut, dass man über so Sachen einfach normal sprechen kann, dass so Sachen auch erklärt werden. Wir haben ja auch manchmal Schiedsrichter da, mit denen kann man auch ganz gut reden. Also das ist ja, ich glaube, so ein bisschen diese Nähe zu den Fans, mit ein bisschen Abstand. Kurz nach dem Spiel brauche ich auch mit keinem diskutieren, wenn der Puls nur auf 180 ist. Aber so mit ein paar Tage Abstand finde ich es total gut, wenn man einfach so Dinge einfach auch erklärt und bespricht. Ich meine, werdet ihr sicherlich auch blöde Kommentare manchmal kriegen, dann in Social Media oder ist normal, kriegen wir auch.
Ist so, es gibt immer welche, die unbelehrbar sind und welche, die sehen es halt dann irgendwie so, wie es ist. Ich glaube, die DL macht ja auch einen Schritt weiter jetzt mit diesem Weißhockey heißt, glaube ich, System, wo ja viele Sachen auch noch getrackt werden. Der Puck hat jetzt einen Chip drin und so weiter. Also ich glaube, auch da kann man ja Standorte des Pucks nachverfolgen, so wie ich das mitbekommen habe, oder?
Ja, nicht nur das. Also dadurch, dass es das einzige System ist, was den Puck auch trackt und eben in Echtzeit die Daten erfasst, sind es Tausende von Daten zu jedem Spiel. Und ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang damit zu arbeiten und zu lernen. Und die Stadien, diese Daten auch, ob man sie braucht oder nicht, aber ich gucke sie mir einfach gerne an. Wenn ich im Stadion bin und sehe oben, wer am meisten gelaufen ist, wer heute den schnellsten Sprint hatte, wer die meisten Pässe angebracht hat, wer die meisten Meter in Pässen überbrückt hat, ist das eigentlich relativ uninteressant für den Zuschauer. Aber trotzdem gucke ich mir das lieber an in der Unterbrechung, als irgendwie stumpf aufs Eis zu gucken. Ne? Und,
kann man da oder ist es geplant, so in der nächsten Entwicklungsstufe dann mit solchen Systemen vielleicht auch ein Abseits automatisiert mal tracken. Das Spiel wird immer schneller, das sind oft Abseitsentscheidungen, da mache ich dem Linesman gar keinen Vorwurf. Das sehe ich halt dann auch Magenta, wenn die es in dreimal Zeitlupe bringen, dass der vielleicht im Abseits war. Und wir haben ja auch nicht die Möglichkeit, diese Coaches Challenge bei Abseits, wie es in der NHL ist.
Ja, das war nicht gewollt von den Vereinen. Die Option gibt es ja, hätte es ja theoretisch gegeben, aber auch da hätten wir natürlich auf die blauen Linien Kameras einführen müssen und. Wir im Game Center haben eine Möglichkeit, eben jedes Bild für Bild zu schauen. Und da sind natürlich, du sagst es gerade selber, das sind Abseitsentscheidungen, wo du denkst, klar, wenn du es nicht im Original siehst, ja, sofort, wo du sagst, Abseits, dann kannst du dir fast in jedem Spiel 3 oder 4 Szenen raussuchen, wo du Millizentimeter daneben liegst. Ja? Aber das hilft uns ja auch nicht weiter im Sport, wenn man jedes wieder reviewt und ihr jubelt einmal und zittert dann wieder, ob es dann doch ein Tor ist. Und von daher wird das natürlich diskutiert. Auch die Diskutierer wird natürlich auch gerade mit dem Augsburg-Tor diskutiert, ob man den Chip nicht nutzen kann, die Tore ja, zu verifizieren und zu bestätigen. Aber dafür reicht es auch noch nicht aus, weil es einfach im Eishockey zu schnell ist. Das geht weder videobasiert noch eben mit Chip und WLAN basiert. Von daher müssen wir auf die Videobilder und auf die Entscheidung des Schiedsrichters noch zurückgreifen. Aber na klar, im Tennis brauchst du mittlerweile keine Schiedsrichter. Das wird, dann kann alles videobasiert kommen und vielleicht auch irgendwann mal im Fußball oder eben danach, weil Eishockey eben doch noch mal schneller ist als Fußball, im Eishockey auch noch eine technische Möglichkeit besteht.
Wenn du in der jetzigen Zeit nur Eishockey spielen würdest, welche 5 Spieler würdest du in deiner Starting Six neben dich stellen?
Oh. Gute Frage.
Also die aktuell spielen noch, ja?
Ja.
Ja, das ist natürlich interessant. Also klar würde ich natürlich eher mal die nehmen, mit denen ich vielleicht noch gespielt habe und die ich kenne. Ja. Der Furcht hat ja auch schon wieder aufgehört, der ist ja auch schon durch. Ne? Alex Bartha ist natürlich, muss ich sagen, war damals, Philipp Gula ist neu dazugekommen, Moritz Müller ist als junger Spieler, ist schon immer eigentlich ganz, ganz schön, wenn man die Spieler, die man als junge Spieler irgendwie in der Mannschaft hatte und dann herangeführt hat und vielleicht auch ein bisschen geleitet hat, wenn die dann ihren Weg gemacht haben. Ja. Aus meiner Zeit sind eigentlich sonst alle schon
alle schon tot?
Doch nicht, aber nah dran.
Oder in der Hall of Fame.
Oder in der Hall of Fame, genau.
Wenn du die Frage gestellt kriegst an dem Abend, musst du natürlich die 5 nennen, die da nur auch noch da sitzen, gell?
Ja, aber das war natürlich zu der Zeit, wo natürlich auch Bosman zugeschlagen hat und die Begrenzung waren und dann alles, was noch überlebt hat, wird, glaube ich, jetzt aufgenommen in die Hall of Fame, ne, am Freitag.
Naja.
Ja, es gab halt nicht so viele.
Nein, ich muss schon sagen, weißt du, so fast 1000 Spiele, das ist ja wahrscheinlich, das geht an dem Körper auch nicht spurlos vorüber, oder?
Nee, deswegen, ich glaube, ich hätte ja noch mehr machen können, wenn ich nicht, oder Länderspiele auch, wenn ich nicht so oft verletzt gewesen wäre, in Anführungsstrichen. Ich konnte meinen Körper halt nicht so schonen wie der Mirko Lüdemann, der einfach ein richtig guter Schlittschuhläufer war und das alles elegant lösen konnte.
Das konnte ich antizipiert, er hat uns gesagt, er war gut im Antizipieren.
Ja, leider, ja, genau. Antizipieren, dann hat er seine taktischen Pausen um Karneval genommen, ja, mit einer imaginären Bauchmuskelzerrung und dadurch konnte er natürlich sein Level auch gut halten und hatte keine längeren Verletzungen. Aber ich dachte, von mir habt ihr es nicht. Von mir habt ihr es nicht.
Nee, wir haben es auch nicht aufgenommen. Wir sind hier übrigens uncut, gell? Hier wird nichts zensiert bei uns.
Nein, bloß nicht. Wir haben ja keine Geheimnisse.
Was für schräge Rituale hast du gehabt vor dem Spiel?
Also ich war so ein klassischer Linksanzieher. Ne? Also immer alles, was zuerst links ist, zuerst an. Falls das mal nicht ist, wieder ausziehen und nochmal anziehen. Ganz links, das Pissoir immer ganz links genommen, was möglich war. Und dann ab und zu mal mit dem Fuß aufs Eis. Da war dann komischerweise der rechte Fuß. Da war der rechte Fuß, aber sonst eigentlich ganz normal.
Dann kommt da meine obligatorische Frage für die Links- und Rechtsanzieher. Wie macht man das, wenn man den linken Handschuh schon anhat, den rechten Schnürbändel zuzumachen?
Hast du mal eine Ausrüstung angehabt?
Ja. Gute Antwort.
Aber jetzt verstehe ich erst die Frage, muss ich gestehen. Wenn man alles zuerst links anzieht. Natürlich nur immer paarweise.
Ja, gut, gell, ihr kommt so von hinten rum rein.
Ja. Wer zuletzt sagt, hat es vorher nicht verstanden.
Wie steht's bei Köln?
1-1.
Ah, siehst du.
Ja,
siehst du. Ja.
Aber ich krieg nichts mit vom Spiel, weil ihr wolltet 10 Minuten, hattet ihr gesagt.
Ja,
ich weiß es nicht genau, ob das.
Nein, da hat er nicht heute mal gemeint, bei der Gala sind es so 10 Minuten.
Ah, okay.
Ja, ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit ist trotzdem jetzt abgelaufen, sozusagen. Wir wollen die ja nicht von deinem Eishockey-Spiel wegholen. Die Sanduhr. Nein, Quatsch. Wir bedanken uns für einen wirklich lustigen Talk. War echt eine coole Geschichte, dass du dir Zeit genommen hast, Tino. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall spätestens in Krefeld bei der Hall of Fame Gala.
Frühestens
und spätestens, ja. Wie auch immer. Und ich beende mal kurz die Aufnahme. Ich habe nur eine Frage danach. Bleib nur kurz da.
Jawohl.
Danke dir.
Ciao. Danke euch. Danke. Ihr seid ja ganz in Ordnung eigentlich. So.
Eigentlich?
Ja.
Das lasse ich nur drin. Aber das ist okay, wenn du das jetzt erkannt hast. Damit ist unsere Woche gerettet.
Ja.
Wenn wir jetzt noch gegen Köln gewinnen am Sonntag, ist alles gut.
Alles gut.